Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das lebendige Wort bist und dass du jetzt zu uns redest. Herr, du hast die Menschen geschaffen, du hast die ganze Welt geschaffen. Aber ich danke dir, dass wir jetzt besonders hören dürfen, was du sagst, wie du den Mann gedacht hast. Ich danke dir, Herr, für den Björn, der jetzt dein Wort weitergibt. Herr, möchtest du ihn segnen und stärken und dass er das weitergeben kann, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Herr, salbe du seine Lippen und segne du ihn gerade jetzt. Amen.
Amen. Ich habe vorhin kurz durchgezählt. Und jetzt, wo die beiden Mädchen auch noch weg sind, muss ich euch gestehen, muss ich sagen, die Männer sind in der Mehrzahl. Jetzt, da innen, ist nicht schlecht, oder? Wahrscheinlich haben viele Frauen gescheucht zu kommen, weil sie gewusst haben, dass heute ganz Mannsein dran kommt. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe mich ein bisschen schwer da mit diesem Thema. Und zwar nicht, weil das Thema so schwierig wäre, sondern weil es so ein riesengroßes Thema ist. Ein gigantisches Thema, wo die Bibel eigentlich voll gestopft ist, von vorderst bis hinterst. Mit dem Thema Mann sein. Was ist der Mann? Weil der Mann ist ja nicht in erster Linie einfach Mann, sondern er ist Mensch. Aber was macht das aus? Und das irgendwo in eine Predigt reinzudrücken, das ist gar nicht möglich. Und so habe ich versucht, ein paar Sachen rauszunehmen, was mich jetzt gerade wichtig gedunkt hat. Und es ist nur ein kleiner Teil. Und ich weiss nicht, wer von euch gestern die AZ gelesen hat. Wer hat die AZ gelesen gestern? Das ist ein bisschen mager, hä? Zeitung lesen gehört auch zu den Aufgaben vom Mann, nicht wahr? Und die Angelika hat mir gesagt, das ist schön fies. Du kommst die Vorbereitung zu deiner Predigt geliefert über in der Zeitung. Und zwar steht auf der Titelseite Ohnmacht des Patriarchen. Und ich muss sagen, ich habe es mit nicht nur wegen der Predigt, sondern auch sonst mit grossem Interesse gelesen. Weil es ist ein Interview, das sie gemacht haben mit 6 Männern. Mit einem Iraker, einem Serb, einem Türk, 2 Rumänen und einem Tibeter. Zum Thema Machos in der Krise. 6 Patriarchen diskutieren ihre Lage. Und das ist, ich muss sagen, das ist hochinteressant. Und wenn ihr es nicht gelesen habt, dann solltet ihr das lesen. Und man versteht dann gewisse Sachen vielleicht besser. Und gewisse Sachen verstehen wir auch ein bisschen besser über auch unsere Vergangenheit. Weil manchmal haben wir ja so ein bisschen Mühe mit unseren Ausländern bei uns in der Schweiz. Vor allem mit Ausländern aus dem Balkan, aus der Türkei, aus den Ländern, wo gerade so das Männerverständnis ganz anders ist, wo das Familienverständnis ganz anders ist, wie es bei uns heute ist. Und wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir, dass vor nicht allzu vielen Jahrzehnten ist es gar nicht so sehr anders gewesen bei uns in der Schweiz. Und es hat ein paar interessante Aussagen drin. Ich nehme dann vielleicht das eine oder andere daraus raus, wo uns ein bisschen hilft zu verstehen. Ich habe die Predigt so ein bisschen aufgeteilt in 3 Teile. Das erste ist, wie hat Gott überhaupt den Mann geschaffen? Was hat er, für was hat er den Mann gemacht? Wie hat er ihn gemacht? Dann der zweite Teil, der Mann in der Krise. Und der dritte Teil ist wieder Mann sein. Und mein Ziel mit dieser Predigt heute ist, für die Männer ist es das, dass sie aufmerksam werden darauf, was es heisst, Mann sein. Und wo, dass wir gewisse Sachen vielleicht gar nicht so leben, wie wir sollten. Und dass wir das eine oder andere anfängt, bewusst wahrnehmen oder vielleicht auch ganz bewusst umsetzen. In unserem täglichen Leben und in unserem, nicht nur in unserem täglichen Leben, sondern in unserem ganzen Leben. Und für die Frauen, dass ihr euch nicht langweilt, für mich ist es wichtig, es geht mir nicht darum, ich werde ein paar negative Sachen sagen über Frauen, aber auch über Männer leider, aber das gehört dazu. Aber es geht nicht darum, Frauen anzugreifen, sondern mein Wunsch ist, dass die Frauen auch verstehen, wie kann ich die Männer unterstützen, dass sie können Männer sein, ohne müssen ein schlechtes Gewissen haben. Also, wie hat Gott den Mann denn geschaffen? Und wenn wir den Mann einfach so mal anschauen, als Mann, als Person. Komm, Stefan, hm? Komm. Der Stefan ist ein Mann. Der Dimitri ist eben nicht da. Du kommst jetzt du dran. Stefan, das ist ein Mann. Hä? Aber was sieht man, dass das ein Mann ist? Er hat eine Krawatte an. Hä? Er hat sie nicht selber gemacht. Hast du das Militär gemacht? Oh, dann muss man jemand anderen haben. Weil erst im Militär wird man zum Mann. Oder ein bisschen hast du gemacht, also ein bisschen Mann ist er gleich. Also kann er bleiben. Genau. Aber was sehen wir jetzt, dass das ein Mann ist? An der Statur. Genau. Vielleicht hätte er ein paar Flügeri mitbringen sollen. Nein. An der Statur. Wenn wir Marianne würden daneben stellen, ist der Stefan glaube ich grösser, oder? Und so die Sachen, so wenn es ein bisschen schwer wird zum Tragen, wer trägt denn? Ja, mit dem Ruck ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber sonst ist es der Stefan, was macht. Der Mann ist stärker wie die Frau. Ja? Der Mann ist schneller wie die Frau. Auf jeden Fall auf den Beinen. Normalerweise. Wenn wir gerade so die letzten Tage gesehen haben, den neuen Weltrekord im 100 Meter und 200 Meter. Und die Frauen nachher, die einiges längsamer sind. Frauen treten normalerweise nicht gegen Männer an, in sportlichen Turnieren. Gell? Weil Männer sind stärker gebaut, sie sind grösser gebaut, sie sind mutiger. Oder? Hä? Bist du mutiger Mann? Bei gewissen Sachen bist du wahrscheinlich mutiger. Von was hast du Angst, Marianne? So, wie ist es mit Spinnen und so? Kein Problem. Okay, du bist eine mutige Frau, das ist auch gut. Aber im Grundsatz ist der Mann bei vielen Sachen mutiger als die Frau. Willst du noch da stehen bleiben oder gefällt es dir da? Nein, nein. Nein, du bist kein schlechtes Beispiel, weil du bist ein Mann, oder? Also bist du ein gutes Beispiel. Weil ein Mann ist ein Mann. Und geh wieder, darfst wieder her sitzen, das ist ja Dimitri, wäre genauso ein gutes Beispiel gewesen. Aber ist halt nicht da. Wenn wir den Mann anschauen, er ist stark, er ist schnell, er ist mutig, er ist gross. Und Gott hat einem Mann die Verantwortung gegeben über die Schöpfung. Wenn wir das ganz am Anfang lesen, hat Gott den Mann ausgerüstet, um die Erde untertan zu machen, über die Erde zu herrschen. Und die Frau ist ihm zur Seite gestellt worden als Ergänzung. Und wenn wir das sehen, Gott hat ihm Autorität gegeben. Er hat ihm Autorität über die Schöpfung gegeben. Er hat ihm auch eine Würde gegeben als Mann. Und er hat ihm Regeln gegeben. Und zwar, wenn wir das lesen, im 1. Mose, dann sehen wir, dass Gott am Mann die Regeln gegeben hat, wie er soll umgehen mit der Schöpfung. Und sehen wir das? Jetzt, 1. Mose 2. Und da sagt er im Vers 15 bis 17: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Er hat eine einzige Regel hat er aufgestellt. Und die Regel, die hat er am Mann gesagt. Und nachher geht im nächsten Vers: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und hat das zuerst verschiedene Tiere gemacht. Und hat gesehen, das ist nicht das Richtige für ihn. Und am Schluss hat er aus einer Rippe vom Mann die erste Frau, die Eva, geformt. Als Ergänzung für ihn. Und dann sehen wir, er hat ihm auch Frau zur Seite gestellt und hat auch ihm eine Verantwortung für die Frau gegeben. Und wenn wir dann nachher lesen, was passiert ist, das ist eigentlich auch ganz wichtig, der Sündenfall hat sehr viel mit dem Mann zu tun. Viel mehr, wie wir eigentlich denken. Ich glaube, ich habe auch schon darüber predigt, ich habe auch schon darüber geredet, weil wer hat zuerst gegessen vom Baum? Wer hat zuerst gegessen? Wer hat der Schlange gefolgt? Frau? Und wer hat nachher den Mann verführt, zum auch davon essen? Frau. Genau. Aber wo war der Mann gewesen, wo die Schlange mit der Frau geredet hat und sie dazu gebracht hat, von dem zu essen? Wo war der Mann gewesen? Neben ihr. Und sie gab dem Mann zum Mann, der bei ihr war. Der Mann war nicht unterwegs gewesen, irgendwo im Garten so ein bisschen das Tier nehmen gehen oder so ein bisschen Unkraut jetten oder jetzt wahrscheinlich noch gar nicht gegeben. So, das halt machen, was man ein Mann im Paradies so macht. Gell, wir haben da nicht so Erfahrung. Nein, er war dabei gewesen. Und was hat er gemacht? Zugeschaut. Und was ist das Schlimmste, was er gemacht hat? Er hat nichts gemacht. Er hat sie nicht ermahnt. Er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das ist eine von der, oder wenn nicht sogar die Ursünde des Mannes. Die Ursünde des Mannes, dass er seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Die Sünde war nicht, dass er nachher auch noch davon gegessen hat, das war auch die Sünde, aber ursprünglich war die Sünde, dass er der Eva nicht gesagt hat: Moment, Eva, hey, easy, nimm es mit der Ruhe. Gott hat mir gesagt, wir dürfen von jedem Baum essen. Die Schlange ist dran, uns voll reinzuleimen. Von dem dürfen wir nicht essen. Und ich glaube, auch wenn die Frau gegessen hat und der Mann hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Gott hat mir das verboten. Ich glaube, dann wäre alles auch nochmal anders rausgekommen. Aber er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Und das hat nachher das Ganze total aus dem Gleichgewicht gebracht. Und nachher stehen so Sachen wie dass der Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, sagt er zu der Frau, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zum Adam sagt er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Also dort ist das Programm drin. Die verschiedenen Rollen sind nachher festgelegt worden. Der Mann, der den Acker bebaut, der Mann, der schafft und krampft, der zum Ernährer wird von der Familie, und zwar nicht auf die einfache Art, sondern halt krampfen halt. Und die Frau, die Kinder aufzieht und so. Und leider wird es immer wieder so sein, dass der Mann über die Frau wird herrschen. Und dass sie auch wird darunter leiden, weil es ist nicht unbedingt ein Segen gewesen, wo Gott über sie ausspricht, sondern eher ein Fluch. Dass sie ihre Sehnsucht ist nach einem Mann, sie kann nicht vom Mann lassen und er wird über sie herrschen. Das ist nicht ein so ein wunderbares, harmonisches Verhältnis untereinander. Und lang sind die Rollen so gewesen, wenn wir zurückschauen in die Geschichte. Lang ist es klar gewesen, es ist auch in unserer Kultur ist es lang klar gewesen, wer welche Rolle hat in der Familie, wer welche Rolle hat in der Gesellschaft, wer welchen Auftrag hat. Und das Leben ist früher auf viele Arten schwieriger gewesen als heute. Und ich möchte einen ganz interessanten Satz lesen, wo jemand da, einer von diesen Männern, sagt, in der Schweiz, das sagt der Al-Beati, er ist Familienberater, ein Iraker, er sagt, in der Schweiz ist das Gesetz stark. Deshalb braucht es keine starken Männer oder starke Frauen, die gewissermaßen das Gesetz sind. Lies es nochmal. In der Schweiz ist das Gesetz stark. Deshalb braucht es keine starken Männer oder starken Frauen, die gewissermaßen das Gesetz sind. Ich habe vor etwa drei Monaten, habe ich einen Verkehrsunfall gehabt. Ich bin Seetal durch abgefahren. Plötzlich fährt es ein ein grosser Audi, glaube ich, war es, oder was? Nein, BMW, starker, grosser BMW, start. Wir einfach vor die Schnauze in die Strasse raus. Zack, keine Chance mehr gehabt. Bumm, voll drin rein in das Auto. Unser Auto war mehr oder weniger Totalschaden gewesen, sein auch. Und ausgestiegen ist ein älterer Mann mit einer Balkanherkunft. Im Stock. Und hat sofort gesagt, Entschuldigung, was ist mir da passiert, es tut mir leid. Und sofort, auch als er den Philipp gesehen hat, mein Bub, der nebendran gesessen ist, ja, wie geht's dem Bub, ist nichts passiert und so. Und es ist sofort klar gewesen, dass er die Schuld hat. Er hat sofort auch hat nachher die längste Zeit das Telefon am Ohr gehabt und hat telefoniert und mit der Versicherung und alles. Und plötzlich kommt das Auto zu fahren. Und aus dem Auto steigen drei Männer aus. Und ich dachte, ja. Grüßt. Und dann ist das alles eigentlich gut gelaufen, aber die Männer, die sind immer da gewesen. Und es ist eigentlich es ist okay gewesen, alles. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Was wäre gewesen, wenn es nicht alles so einfach gewesen wäre? Wenn nicht alles so klar gewesen wäre? Für was sind die drei anderen Männer da gewesen? Für was? Die waren das Gesetz gewesen. Falls da irgendetwas nicht so gelaufen wäre, wie es hätte sollen, wären die das Gesetz gewesen. Die hätten geschaut, dass ihrem siebten Mitglied, dass das mit rechten Dingen zuhergeht. Und mit der Zeit ist mir dann schon ein bisschen geschmuch auch geworden. Und ich kann mir dann auch sagen, ja Moment, das ist bei uns, ist das, wir brauchen, in ihrem Land ist das vielleicht ganz, ist das dringend, weil, braucht es das, weil, ich glaube, dort kann man vielleicht nicht unbedingt damit rechnen, dass die Polizei dazu schaut, dass ich zu meinem Recht komme. Aber bei uns kann man mehr oder weniger sagen, dass die Polizei schon schaut, dass und das Gesetz schaut, dass der das Recht hat, auch das Recht überkommt. Mehr oder weniger. Oder? Einverstanden? Mehr oder weniger. Manchmal, wenn es schwierig ist, ich weiss, es gibt Leute unter uns, die haben auch schon anders erlebt, mit solchen Situationen, wo es dann andersrum ist gelaufen. Aber was die Leute in ihrer Kultur noch nicht gelernt haben, ist, dass unser Gesetz stark ist. Und dass es nicht nötig ist, selber das Gesetz zu sein. Und dort gilt der Mann noch etwas. Und die Männer schauen zusammen, dass in der Siebschaft das Recht, dass es passiert, was muss passieren. Mit allen Vor- und Nachteilen, was das mit sich bringt. Ich will das überhaupt nicht irgendwie beschönigen oder gutheissen oder so. Aber was klar ist, dass durch das, dass in unserer Gesellschaft alles so geregelt ist, vor was müssen wir heute noch Angst haben? Der Mann hat eine Schutzfunktion eigentlich. Der Mann ist eigentlich der, der vor der Familie steht und die Familie schützt. Er hat Verantwortung für die Familie. Aber es ist ja keine Gefahr weit und breit. Oder? Also, wenn ich denke in anderen Ländern, was Familien nicht erleiden müssen und was Männer und Frauen und Kinder müssen erleiden, wir haben da kein Problem. Und durch das braucht es auch keine starken Männer. So die Schutzfunktion. Wir sind seit wie vielen Jahren sind wir neutral, wir Schweizer? Seit wie vielen Jahren sind wir nicht mehr im Krieg gewesen? Wie viele Jahre? Weiss das jemand? Also 100 Jahre auf jeden Fall, oder 150 Jahre, mindestens. Ja, habe ich jetzt nicht kundig gemacht, aber wir Männer sind nicht mehr im Krieg. Also wir haben auch die Aufgabe vom Krieger haben wir nicht mehr. Wir haben die Aufgabe vom Beschützer nicht mehr. Wir haben die Aufgabe vom Jäger nicht mehr. Ja, Jäger brauchen wir auch. Es gibt nur wenig Jäger. Es bräuchte mehr Jäger übrigens. Um den Wildbestand gut zu kontrollieren. Ich glaube, das ist auch eine Krise. Aber die traditionelle Aufgabe vom Mann als Krieger, Jäger, Beschützer ist abhanden gekommen. Oder? Ich muss schauen, dass ich meine Notizen wieder sehe. Und durch das sagen sie auch, dass in ihren Ländern Kultur sich verändert hat, durch das, dass die Frauen Zugang haben bekommen zu Bildung. Durch das haben sich die Kulturen entwickelt. Die Frauen sind stärker geworden, sind wichtiger geworden, haben mehr Aufgaben auch übernommen, die vorher nur Männer hatten. Und so fängt sich das Ganze an, es wird immer unklarer. Die Rolle von Mann und Frau. Und dann, wir kennen das bei uns, die feministische Bewegung, die hat es bei uns auch gegeben. Die gibt es immer noch, aber nicht mehr so, wie es, wann war das gewesen, in den 50er, 60er Jahren, oder? Vielleicht in der Schweiz war es ein bisschen später gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dort sehr stark, ist der Mann immer mehr unter Druck gekommen. Und die Frau hat immer mehr in allen Bereichen hat sie Aufgaben und Verantwortungen übernommen. Jetzt tönt sie so, wie wenn der Björn sagt, so, Frauen zurück an Herd. Hä? Aber das geht gar nicht. In unserer Zeit, wo immer mehr auch die Gesellschaft sich so verändert hat, dass man sich, dass viele Familien sich gar nicht mehr leisten können, dass auch nur eine arbeitet. Und die Frau daheim bleibt als Hausfrau und so weiter, das geht schon gar nicht mehr. Weil wir brauchen die Frauen als Arbeitskräfte. Was ist mit dem Mann passiert in dieser Zeit? Die Frau hat immer mehr, ist stärker geworden in allen Bereichen und der Mann hat sein Selbstverständnis immer mehr auch verloren. Es war nicht mehr klar, was Mann und was Frau ist. Oder was Männersache ist und was Frauensache ist. Ohne das überhaupt irgendwie zu bewerten. Viele Männer flüchten sich dann in so letzte Männerbastionen. Zum Beispiel im Sport. Oder wir haben es vorhin gerade vorgeführt bekommen vom Doron. Fußball ist einer der letzten Männerbastionen. Stimmt's? Nein? Bei uns ist es auch umgekehrt. Das ist die Angelika, die Fußball schaut, nicht ich. Ja. Und was noch weiter passiert ist, ist, dass die ganze Sexindustrie hat am Mann und auch der Frau die Würde genommen. Die Würde und Autorität. Jetzt wird das Bild immer düsterer, gell? Könnte man denken. Und oft ist es so, dass es düster ist, dass die Männer Mühe haben, ihre Identität wieder zu finden als Mann. Dass sie ausweichen auf verschiedene Gebiete. Dass sie nicht mehr auch ihre Verantwortung nicht mehr wahrgenommen haben. Und ich will nicht verallgemeinern. Es gibt grosse Unterschiede zwischen den einen und den anderen Männern. Es gibt Männer, die wirklich ihre Verantwortung wahrnehmen. Und dann gibt es derjenigen, die sich völlig zurückgezogen haben. Aus allem raus. Und ich möchte euch ermutigen, euch zu überlegen, wer bin ich als Mann? Was macht mich aus als Mann? Ich mag mich erinnern an ein Beispiel, wo mich Angelika so richtig bewusst auf die Palme gebracht hat. Sie hat mich bewusst wollen verrückt machen. So, dass ich mal reagiere. Dass ich auch mal zu diesen Sachen stand, die ich als Mann brauche. Und wisst ihr, wir haben viele Sachen, wo wir irgendwo wo heute ja nicht mehr nötig sind, aber wo immer noch angelegt sind für uns Männer. Zum Beispiel wenn man einem Kind einen Knebel in die Hand drückt, einem Bub, was passiert? Wenn er nicht eine Spielzeugpistole bekommt oder eine Spielzeugpistole hat, dann wird der Knebel zur Pistole oder zur Waffe. Es gibt praktisch kein Mädchen, das würde anfangen mit so einem Knebel fechten oder wollen schiessen oder so. Das ist irgendwie eine Männergeschichte. Bubengeschichte. Aber die ist ja verwerflich heute, weil man braucht das ja nicht mehr. Also das heisst, dass wir müssen, so eine Faszination für Waffen zum Beispiel völlig unterdrücken. Weil es ja nicht. Das darfst du ja nicht. Und ich bin eigentlich mit einem Sergeant in Münzigen, das war auch in der Heilsame Münzigen, bin ich mal in den Schiesskeller gegangen und habe so richtig mit dem zusammen auf Scheiben geballert, was das Zeug gehabt hat. Und ich habe mich so schlecht gefühlt dabei. Ich habe mich so geschämt dabei. Nein. Ich habe richtig Freude daran. Und viele würden sagen, ein Heilsarmee-Offizier, der Mühe hat, der das macht, geht doch nicht. Und logischerweise, von der Logik her, ist es auch nicht in Ordnung. Ist es auch schlecht, ist es nicht gut, weil mit Waffen tötet man. Und doch ist es angelegt. Der Mann als Krieger, als Jäger, so als Beispiel. Ja. Am Anfang, als ich Gott gefragt habe, was ist dran für den Mann, habe ich gesehen, wenn ich an den Mann denke, welcher Mann kommt uns als Ähnlichster in den Sinn in der Bibel? Als der Mann. Wie? Mose? Ja? Wer? David. Der David. Wisst ihr, was Gott sagt zum David? Der David ist ein Mann, der Mann nach meinem Herzen. Ein Mann nach meinem Herzen. Der David. Und der David hat ganz viele Sachen gehabt in seinem Leben, wo wir als Männer können mitnehmen. Und ich merke, ich bin schon wieder Zeit schon weit, weit fortgeschritten. Aber ich möchte ein paar Sachen reinnehmen, weil, wenn ich will, Mann sein. Als erstes ist die Beziehung zu Gott. Der David hat eine starke Beziehung zu Gott gehabt. Er hat seine Beziehung sehr eng zu Gott gelebt. Und wir lesen das sehr viel in den Psalmen über seine Beziehung zu Gott. Und wir merken auch, dass der David nicht einfach so ein toller Mann war. Der hat nicht einfach alles nur gut gemacht, sondern er hat auch mehrfach ist er sehr, sehr schuldig geworden. Wir kennen die Geschichte mit dem David und der Bathsheba. Kurz für die, die die Geschichte nicht so gut kennen. Der David war König, es hat schon das Reich war schon recht gross gewesen. Es war alles wunderbar gewesen und es ist ihm langsam ein bisschen langweilig geworden. Und er hat seine Leute geschickt in den Krieg, ist selber aber daheim geblieben und gefunden, das braucht mich ja nicht. Und dann ist es ihm langweilig geworden und er hat so ein bisschen angefangen rumzuschauen und hat die Bathsheba gesehen auf dem Dach von einem anderen Haus, wie sie nackt gebadet hat. Und hat sie holen lassen, hat sie verführt, hat mit ihr geschlafen und sie ist schwanger geworden. Und er gemerkt hat, dass sie schwanger ist, hat er gedacht, oh, jetzt müssen wir aufpassen, weil ihr Mann, der Uriah, der ist ja im Krieg. Also kann er gar nicht unbedingt, der kann er gar nicht der Vater sein. Also hat er ihn geholt und hat ihm gesagt, er soll mit seiner Frau ein bisschen zusammen sein. Und er hat gefunden, nein, ich bin sicher nicht mit meiner Frau zusammen. Und geniessen das, während dann meine Männer im Krieg sind. Sicher nicht. Da hat man gerade schon den Unterschied gesehen zwischen David und Uriah. Und er hat ihn nicht dazu gebracht. Und dann hat er Befehl gegeben, man soll den Uriah die vorderste Front schicken, dort, wo er wirklich die Chance gross ist, dass er ums Leben kommt. Und er kommt ums Leben, ist tot und der David nimmt Bathsheba zur Frau. Eine unglaubliche Sünde, die er auf sich geladen hat. Und der Samuel kommt dann zu ihm, redet ihm ins Gewissen, oder er sagt ihm, dass er schuldig ist worden dort. Und der David erkennt seine Schuld und bittet um Vergebung. Er merkt, er ist schuldig geworden vor Gott. Und er tut überhaupt nicht rechtfertigen. Ja, weisst, ich bin allein gewesen und sie ist gerade so schön gewesen und weisst, und dann, nein. Er erkennt seine Schuld an, bittet um Vergebung und kommt ins Reine mit Gott. Und das ist das, was ein Mann auch, was ein Mann ausmacht. Und ich denke, auch eine Frau. Beziehung zu Gott in die Ordnung bringen, in die Ordnung halten. Schauen, wo bin ich schuldig geworden vor ihm? Und ich ermutige uns alle, zu prüfen, wo bin ich schuldig geworden vor Gott, Buße zu tun, umzukehren, ins Reine zu kommen mit Gott und die Beziehung mit Gott zu pflegen. Und in dieser Führung, in dieser Gottesbeziehung liegt auch der Schlüssel zum Mann sein. Das Zweite ist die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau zu bejahen. Männer, wir dürfen Männer sein mit allem, was zugehört. Man könnte jetzt die Predigt noch über das auch noch halten, aber auch mit Sachen, wo anders sind als bei den Frauen, wo Frauen nicht können verstehen und nicht können nachvollziehen, aber wir Männer sehr wohl. Und das ist okay so. Männer denken anders, fühlen anders, reden anders, pflegen anders, verhalten sich anders. Und grundsätzlich ist das in Ordnung. Das Dritte ist Verantwortung übernehmen. Das ist eines der ganz grossen Schlagwörter für uns Männer. Verantwortung übernehmen. Weil ich bin überzeugt, dass die Frauen gern würden Verantwortung abgeben. Weil ich glaube, dass es nicht den Frauen allzu fest wohl ist, allzu viel Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung in der Familie, Verantwortung in der Beziehung, Verantwortung fürs geistliche Leben von der Familie, Verantwortung übernehmen, dass auch die Bereiche, wo der Mann tätig ist, dass das auch noch klappt. Oft ist es ja so, dass die Frau auch gar nicht arbeiten, wenn sie heimkommt, dann muss sie noch den Haushalt und dann muss sie noch dieses. Und der Mann kommt, ja, hey, ich habe ja geschafft. Nein, Verantwortung übernehmen für mein Leben. Und das sehen wir auch beim David. Der David hat immer Verantwortung übernommen für die Sachen, wo er dran ist. Gott hat ihn sogar müssen bremsen, weil er hat wollen zu viel Verantwortung übernehmen. Wir haben am Schluss auch noch wollen einen Tempel neu bauen für Gott. Und Gott hat gesagt, nein, das ist zu viel, das ist der Job, Auftrag von deinem Sohn. Verantwortung übernehmen ist Männlichkeit in Reinkultur. Vierten ist mein Platz inne. Was ist mein Platz? Und ich denke, da müssen wir, das geht natürlich auch die Frauen an, herauszufinden, wo ist mein Platz? Mein ureigenster Platz in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, im Chor. Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich her? Wo ist meine Aufgabe? Wo kann ich meinen Auftrag als Mann leben? Es ist nicht gesund, wenn ich als Mann keinen Auftrag habe, sondern wenn ich einfach nur noch mich um mich selber drehe, dann ist das sehr ungesund. Etwas Fünftes, Männerbeziehungen. Wir kennen vielleicht auch die Geschichte von David und Jonathan. Das sind zwei Männer. Und der David schreibt sogar, dass Männerliebe noch schöner ist als Frauenliebe. Und er redet dort ganz klar von einer Liebe zwischen Männern, zwischen Männern, die überhaupt nichts mit Erotik zu tun hat, sondern eine enge Männerfreundschaft ist etwas, wo Männer brauchen, wo Männer gut tut. Weil man kann anders reden mit einem Mann, als mit einer Frau. Man ist bei gewissen Sachen freier. Man kann einander auf eine andere Art unterstützen. Und darum ermutige ich euch, wenn ihr zusammen sind, Männer untereinander, bisschen gut. Versucht mehr auch über geistliche Sachen zu reden. Versucht mehr über das zu reden, was euch innerlich auch bewegt. Als vom Wetter oder vom Sport oder von gerade was in der Politik alles so läuft. Redet mehr über das, was euch in eurer Seele bewegt. Über eure Gottesbeziehung. Über euren Dienst, über euren Auftrag. Redet miteinander. Wir Männer. Redet auch zu mir. Emotionen. Das Letzte, was ich noch sagen will. Emotionen. Auch Männer haben Emotionen. Stimmt das? Also ich habe das in den letzten paar Wochen sehr intensiv dürfen erleben, dass Männer Emotionen haben. Wenn die eigene Mutter im Sterben liegt, dann ist es natürlich, dass Emotionen kommen. Und das ist ganz interessant. Mit dem einen Bruder habe ich, ist emotional überhaupt nichts gegangen. Und mit dem anderen Bruder habe ich zusammen können brüten. Habe ich zusammen können brüllen. Und ich am Sterbebett von meiner Mutter gestanden bin mit ihm zusammen. Haben wir zusammen können brüllen, einander umarmen und Emotionen zulassen. Aber das sind nicht so die häufigsten Emotionen, die wir haben, wir Männer. Aber wir sehen das auch beim David, sehen wir das viel in den Psalmen. Und eine kleine Geschichte, die ich doch noch möchte erwähnen, ist, wo der David die Stiftshütte, nicht die Stiftshütte, die Bundeslade ist geholt. Was hat der David denn gemacht? Als er zurückgekommen auf Jerusalem, er hat so Freude gehabt. Er ist vor der Stiftshütte her, tanzet. Er hat nur einen Lendenschurz angehabt, also es war fast Füdelblut gewesen. Und hat getanzt, was das Zeug hält. Er hat Freude gehabt. Und seine Frau, die Michal, die hat ihm zugeschaut, hat ihn gesehen und hat ihn verachtet. Für das. Und ich möchte uns Männer ermutigen, auch zu prüfen, wo haben wir unsere emotionalen Seiten, unsere weichen Seiten. Und wo können wir sie leben? Wo können wir sie zulassen? Ein Ort, wo ich mir sehr wünsche, dass wir Männer noch mehr dazulegen können, ist auch im Bereich des Lobpreises und der Arbeit. Wo wir könnten lernen, ein bisschen mehr noch loszulassen. Uns selber loszulassen. Und auch emotional werden vor Gott. Das, glaube ich, dürfte sein und würde auch uns auch wohltun und gut tun. Wir müssen nicht überall und immer nüchtern und besonnen sein. Ja, ich wünsche uns Männer, dass wir vermehrt wieder zurückfinden in eine neue Männlichkeit. In eine männliche Gottesbeziehung. In eine männliche Männerbeziehung. In eine männliche Art zum Leben, zum Denken und zum Vorwärtsgehen. Gerade in einer total verrückten Umgebung, wo alles schwierig wird. Und ich glaube, dass es trotzdem, es ist eine grosse Herausforderung, aber wir können das mit Gottes Hilfe und auch mit gegenseitiger Unterstützung, können wir da Schritte tun. Und ich weiss, es ist ein Weg. Und ich wünsche auch euch Frauen, dass ihr immer mehr Männer entdeckt und kennenlernt als Männer. Und dass ihr dort mithelfen dürft, die Männer zu unterstützen. Zu dem zu werden, was Gott im Mann eingelegt hat.